durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Wieder einmal steht ein Wechsel ins Alte Testament an. Im Mittelpunkt steht nun das Buch Esther. Hören Sie dazu in dieser Sendung zunächst eine Einführung und dann eine kurze Beschreibung der Ausgangslage, aus der sich alles Weitere nach und nach auf ziemlich überraschende Weise entwickelt. Das alttestamentliche Buch Esther führt uns, wie schon die Bücher Esra und Nehemia, zurück in die Zeit nach dem babylonischen Exil. Im Jahr 538 vor Christus hatte der persische König Kyros den Menschen aus dem früheren Königreich Juda erlaubt, wieder nach Hause zurückzukehren. Nur etwa 50.000 von ihnen hatten dieses Angebot genutzt und in Jerusalem einen neuen Tempel errichtet. Denn der alte Tempel war unter dem babylonischen König Nebukadnezar zerstört worden. Jahrzehnte nach der Fertigstellung des neuen Tempels hatte sich Esra mit rund 2000 weiteren Juden auf den Weg von Babylon nach Jerusalem gemacht. Auch in den folgenden Jahren kehrten immer wieder größere und kleinere Gruppen in ihre alte Heimat zurück. Die alttestamentlichen Bücher Esra, Nehemia und Esther berichten allesamt über diese Zeit nach dem babylonischen Exil. Während es im Buch Esra allerdings schwerpunktmäßig um den Wiederaufbau des Tempels und um das Wiedererwachen des religiösen Lebens geht, stehen im Buch Nehemia die stark zerstörte Stadt Jerusalem und der Wiederaufbau der Stadtmauer im Mittelpunkt. Das Buch Esther wiederum richtet unseren Blick auf jene Juden, die nicht nach Jerusalem oder in das umliegende Gebiet des ehemaligen Königreiches Juda zurückgekehrt sind. Sie blieben in den Ländern, wohin sie selbst oder ihre Eltern verschleppt worden waren. Somit gewährt das vor uns liegende Buch Esther interessante Einblicke in die besondere Situation dieser Juden, die in der Fremde lebten. Die meisten von ihnen hielten zwar an ihren überlieferten religiösen Überzeugungen fest und eckten dadurch bei vielen Einheimischen an. Nicht selten bekamen sie Ablehnung und manchmal sogar blanken Hass zu spüren. Ob man den Glauben der nicht heimkehrwilligen Juden als einen lebendigen Glauben bezeichnen kann, wage ich allerdings zu bezweifeln. Auf die Gründe dafür werde ich später noch eingehen. Der Verfasser des Buches Esther ist unbekannt. Meines Erachtens könnte dafür aber Mordechai in Frage kommen, eine der zentralen Figuren in diesem Buch. Mordechai ist ein Jude aus dem Stamm Benjamin und lebt in Susa, einer der Hauptstädte des persischen Königreiches. Mordechai hatte sich vorbildlich um seine Cousine Esther gekümmert. Als Waisenkind wurde sie von ihm großgezogen. Dass das Buch Esther nach ihr benannt ist, liegt daran, dass sie, eine Jüdin, später vom persischen König Ahasveros zur Ehefrau und Königin erwählt wurde. Der heidnische König Ahasveros, er ist neben Esther und Mordechai die dritte Hauptperson im alttestamentlichen Buch Esther. Ein mächtiger und sehr erfolgreicher Herrscher, der um 485 bis 465 vor Christus regierte. Wenn man die Ereignisse, die im vor uns liegenden Buch Esther erwähnt werden, in das Buch Esra einfügen wollte, dann müsste man sie dort zwischen die Kapitel 6 und 7 einfügen. Dann wäre alles in der richtigen zeitlichen Reihenfolge. Aber, wie vorhin schon erwähnt, im Buch Esther geht es um jene Juden, die nach dem babylonischen Exil oder der babylonischen Gefangenschaft nicht nach Jerusalem und Judäa zurückgekehrt sind, sondern im Ausland geblieben sind. Die geschilderten Ereignisse erstrecken sich über ein Jahrzehnt, beginnend mit dem dritten Regierungsjahr von König Ahasveros. Absolut ungewöhnlich ist die Tatsache, dass das Buch Esther das einzige Buch der Bibel ist, in dem Gott überhaupt nicht erwähnt wird. Nicht einmal eine Umschreibung für Gott, irgendein Ehrentitel taucht auf. Während der heidnische König Ahasveros fast 200 Mal genannt wird. Auffällig ist auch, dass im Neuen Testament das Buch Esther an keiner Stelle zitiert wird. Umgekehrt findet man im Buch Esther keinen Hinweis auf das alttestamentliche Gesetz oder auf das Darbringen von Opfern. Nicht einmal das Gebet spielt irgendeine Rolle. Nur vom Fasten ist die Rede. Selbst der rechtschaffene Mordechai und seine Pflegetochter Esther scheinen kein Bedürfnis zu haben, sich im Gebet an Gott zu wenden. Dabei spielt das Gebet in den anderen nachexilischen Büchern eine ganz wesentliche Rolle. Erinnern wir uns nur an Esra und Nehemia. Kein Wunder, dass das Buch Esther im Laufe der Geschichte immer wieder kritisch beäugt wurde. Ein biblisches Buch, in dem Gott anscheinend nicht vorkommt und in dem keiner etwas von Gott zu wissen scheint? Kann es das wirklich geben? Ich persönlich bin der Meinung, dass das Buch Esther gerade auf diese Weise deutlich macht, dass Gott auch dort am Wirken ist, wo er unter den Menschen scheinbar in Vergessenheit geraten ist. Seine Pläne für das Volk Israel entfalten sich auch unter den Juden, die einfach dort wohnen geblieben sind, wohin man sie einst verschleppt hatte. Auf verborgene Art und Weise sorgt Gott dafür, dass sich gewisse Ereignisse wie zufällig zusammenfügen und dass Leute wie Mordechai und Esther unter seinen Schutz stehen. Gottes Fürsorglichkeit hat also die Zeit des babylonischen Exils überdauert. Selbst in den schwersten Stunden des Volkes Israel ist sie immer vorhanden gewesen. Dass dies so ist, darüber hat Gott die Israeliten nicht im Unklaren gelassen. Schon bevor sie überhaupt das verheißene Land Kanaan erreicht hatten, teilte Gott ihnen mit, dass sie eines Tages als Strafe für ihren Ungehorsam in das babylonische Exil weggeführt werden würden. Im 5. Buch Mose, Kapitel 31, ist diese Ankündigung zu finden. Gott sprach: Ich werde mein Antlitz verborgen halten, zu der Zeit um all des Bösen willen, das sie getan haben, weil sie sich zu anderen Göttern wandten. Genau diese Situation, dass Gott sein Antlitz verborgen hält, finden wir vor in den Schilderungen des Buches Esther. Aber trotzdem hat Gottes Fürsorglichkeit kein Ende. Ganz am Anfang der Sendung habe ich erwähnt, dass der persische König Kyros bereits im Jahr 538 vor Christus den Juden im babylonischen Exil die Erlaubnis gegeben hat, wieder nach Hause zurückzukehren. Viele nahmen dieses Angebot an, insgesamt aber wohl weniger als etwa 60.000 von ihnen. Der große Rest blieb verstreut, mehr oder weniger freiwillig. Eine Situation, die mich irgendwie an die Situation der Juden heute erinnert. Seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 sind zwar Millionen von Juden in den Nahen Osten umgesiedelt, aber Millionen von ihnen leben weiterhin in anderen Teilen dieser Welt. Was die Situation nach dem babylonischen Exil anbelangt, so wage ich zu behaupten, diejenigen, die weiterhin zögerten, in ihre Heimat zurückzukehren, taten nicht gut daran. Denn Gottes Wille war es, dass die Zeit des babylonischen Exils nach 70 Jahren zu Ende gehen sollte. Beim Propheten Jeremia heißt es zum Beispiel: So spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Anders ausgedrückt, viele Juden missachteten damals den Willen Gottes, indem sie nicht nach Jerusalem und Judäa zurückkehrten und sich deshalb auch nicht an der Verehrung Gottes im neu erbauten Tempel beteiligen konnten. Und dennoch waren Gott diese Menschen nicht gleichgültig. Das Buch Esther berichtet über ihr Schicksal in der Fremde und gibt uns damit zugleich einen einzigartigen Einblick in Gottes Handlungsweise. Wie geht Gott mit diesen Menschen um, denen es anscheinend gleichgültig ist, dass das babylonische Exil offiziell zu Ende ist und dass Gott nicht länger sein Antlitz verborgen hält? Wie vorhin schon angedeutet, lässt er sie nicht einfach fallen, sondern sorgt auf verborgene Weise dafür, dass sich gewisse Ereignisse wie zufällig zusammenfügen. Mit aller Vorsicht könnte man auch von Vorsehung sprechen. Gott handelt weiter an denen, die ihn vergessen und aus ihrem alltäglichen Leben verdrängt haben. die selbst in schwierigen Zeiten nicht nach ihm gefragt und nicht nach ihm gerufen haben. Zunächst, als sie ins babylonische Exil geführt wurden, so kann man es in Psalm 137 nachlesen, fragten sie sich, wie sollen wir in einem fremden Land für den Herrn ein Lied singen? Sie saßen an den Wassern zu Babel und weinten, wenn sie an Jerusalem dachten, und hängten ihre Harfen an die Weiden dort im Lande. Doch mit der Zeit gewöhnten sie sich an die neue Situation und fanden sich ab mit ihrem Schicksal. Und zwar so sehr, dass sie ihre alte Heimat vergaßen und dass auch die Verehrung Gottes im Tempel zu Jerusalem für sie keine Rolle mehr spielte. Die Ereignisse, die im Buch Esther geschildert werden, schenken uns jedoch die Zuversicht, dass Gott selbst mit solchen Menschen noch Pläne hat, dass sie ihn nicht daran hindern können, seine großen Ziele zu verwirklichen. An dieser Stelle möchte ich einen großen Bogen schlagen, der einige Jahrtausende der Menschheitsgeschichte umfasst. Auf diese Weise soll deutlich werden, dass Gott wirklich einen langen Atem hat, um seine Ziele zu verwirklichen. Ja, man könnte sagen, durch seine Vorsehung lenkt Gott das Universum. Er bewegt es so in Richtung Zukunft, dass seine Ziele in Erfüllung gehen. Erinnern wir uns daran, was Abraham auf dem Berge Moria gesagt hat, als er und sein Sohn Isaak dort oben ein Opfer für Gott darbringen wollten. Sie hatten alles dabei, was sie brauchten, bis auf das notwendige Opferlamm. Ich zitiere aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: »Mein Vater!« Abraham antwortete: »Hier bin ich, mein Sohn.« Und er sprach: »Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?« Abraham antwortete: »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer.« Soweit diese Begebenheit aus der Zeit Abrahams. Etwa 2000 Jahre später brachte Gott auf derselben Hügelkette, die sich durch Jerusalem hindurchzog, selbst ein Lamm als Opfer dar. Und zwar Jesus Christus, der auf Golgatha gekreuzigt wurde. Er war das Lamm, das Gott für uns dahingegeben hat. Er war das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, wie es im Johannesevangelium heißt. Das aber bedeutet, Gott sorgt für uns. Seine Fürsorge ist mehr als nur eine gute Absicht. Denn seine Absicht wurde im wahrsten Sinne des Wortes zur Vorsehung. Schon zur Zeit Abrahams und auch schon davor hatte Gott nämlich vorgesehen, dass sein Sohn Jesus Christus eines Tages die Rolle eines vollkommenen Opferlammes übernehmen sollte. Jemand hat einmal ganz richtig gesagt, die Vorsehung ist das unsichtbare Ruder an einem Schiff. Noch einmal diesen Satz, die Vorsehung ist das unsichtbare Ruder an einem Schiff. Denn Gott ist auch in der dunklen Nacht der Steuermann der Geschichte. Er bringt es fertig, dass sich die größten Türen in ganz kleinen Türangeln drehen. So hat Gott später zum Beispiel ein weinendes Baby und die Tochter des Pharaos zusammengebracht, die am Ufer des Nils baden ging. Gott ließ den kleinen Mose so laut schreien, dass dieser Schrei das Herz der Prinzessin erreichte. Und dadurch hat Gott letztendlich das Schicksal seines ganzen Volkes verändert, indem er nämlich den kleinen Mose zu einem einflussreichen Mann heranwachsen ließ, der sein Volk aus der Knechtschaft des Pharaos befreite. Auch hier war Gottes Vorsehung am Werk. Denn die Geschichte des kleinen Mose, der in einem Kästlein am Ufer des Nils ausgesetzt worden war, hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja, rein menschlich betrachtet war es vollkommen unwahrscheinlich, dass sich die Sache so weiterentwickeln würde, wie sie es dann doch getan hat. Zurück zum alttestamentlichen Buch Esther. Auch hier wird Gottes barmherziges Eingreifen deutlich. Die Vorsehung Gottes, obwohl der Name Gottes nicht einmal erwähnt wird. Und schon der erste Abschnitt des Esther-Buches zeigt, dass Gott manchmal auf recht ungewöhnliche Art und Weise Geschichte schreibt. Die Überschrift zu Kapitel 1 möchte ich so formulieren: Die Frau, die ihrem Mann nicht gehorchen wollte und die deshalb von ihm verstoßen wurde. Denn der Ungehorsam einer Frau und die Reaktion ihres Mannes werden zum Ausgangspunkt einer, aus menschlicher Sicht vollkommen unwahrscheinlichen Geschichte. Die beiden Akteure sind nämlich ein Ehepaar mit Meinungsverschiedenheiten und sie stehen an der Spitze eines durch und durch heidnisch geprägten Königreiches. Dazu später mehr. Im Buch Esther, am Anfang von Kapitel 1, wird zunächst einmal berichtet, zu den Zeiten des Ahasveros, der König war vom Indus bis zum Nil über 127 Länder, als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Ländern, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Soweit die Verse 1 bis 4. 180 Tage, also ein halbes Jahr lang, feierte der persische König Ahasveros ein Fest mit den Repräsentanten aller Länder, die bestimmt nicht immer freiwillig zum persischen Reich gehörten. Zur Person des Ahasveros ist noch zu sagen, dass damit vermutlich jener König gemeint ist, der in außerbiblischen Quellen meistens Xerxes der Erste genannt wird. Möglicherweise ist Ahasveros auch gar nicht der eigentliche Name des Königs, sondern ein Titel, der in etwa bedeutet ehrwürdiger König oder hoher Vater. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens auch mit dem römischen Feldherrn Gaius Julius Caesar. Caesar ist eigentlich ein Titel, von dem sich der deutsche Begriff Kaiser ableitet. Ahasveros oder Xerxes I. regierte also ein Königreich von gewaltiger Größe, das von Indien bis Äthiopien reichte. Es dehnte sich sichelförmig über das ganze fruchtbare Land aus und war sozusagen das Herzstück der damaligen Welt. Doch das reichte Ahasveros nicht aus. Er wollte seinen Einflussbereich noch weiter vergrößern. Möglicherweise wollte er die Ausweitung seines Herrschaftsbereichs durch dieses große Festgelage vorbereiten, von dem am Anfang des Esther-Buches die Rede ist. Denn dieses riesige Bankett stellte alles in den Schatten, was andere Könige unternommen haben, um ihre Macht und ihren Reichtum zu demonstrieren. Aus 127 Provinzen, so wird in Vers 1 berichtet, kamen Delegationen, um mit Ahasveros zu feiern. Zusammen könnten es 1.000 oder 2.000 Menschen gewesen sein, die ein halbes Jahr lang ihm zuprosteten und ihn hochleben ließen. Doch dass sie nur getrunken und nur gegessen haben, halte ich für unwahrscheinlich. Ich vermute, dass er den Anwesenden vielmehr seinen geplanten Griechenlandfeldzug schmackhaft machen wollte. Um ihnen zu zeigen, dass er in der Lage sein würde, diesen Feldzug auch zu finanzieren, zeigte er ihnen den Wohlstand seines Königreiches, indem er in ganz großem Stil feierte. Das ganze Bankett hatte natürlich von Anfang bis Ende einen heidnischen Charakter. Ungeniert wollte Ahasveros seinen Reichtum und seine Macht zur Schau stellen. Doch was er nicht einmal ahnen konnte, als er all die Fürsten und Heerführer zu sich einlud, Gott hatte längst vor, auf ganz andere Art und Weise Weltgeschichte zu schreiben. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir sie endlich kennenlernen. Die Frau, die ihrem Mann, nämlich König Ahasveros, nicht gehorchen will und deshalb von ihm verstoßen wird. Dieser Streit zwischen zwei Eheleuten wird von Gott auf eine solche Art und Weise genutzt, wie man es sich kaum auszumalen vermag. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.